eine Predigt gehalten mit einem ähnlichen Titel oder zumindest diesen Untertitel zu auch einem Thema, das die Offenbarung 21 einschließt. Die Jahreslosung ist Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und vorher hat es funktioniert, jetzt funktioniert es auch wieder. Das Umfeld möchte ich gleich lesen. Den Zusammenhang, Offenbarung 21, Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes, bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Entschuldigung, es ist, wenn man den Point verkehrt hinlegt, dann geht es in die falsche Richtung. So, weiter im Wort Gottes in der Zukunft. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja, so ein bisschen das Umfeld. Ich werde hauptsächlich diesen Vers anschauen und drei Aussagen nehme ich da heraus. Das sind im Prinzip die drei Hauptaussagen ohne dies. Es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und dritte Aussage: Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und zwar aus drei Blickwinkeln: der Blick in die Zukunft, die Gott verheißt, denn darum geht es in diesem Abschnitt, es geht um die Zukunft. Das zweite, eigentlich Blick zurück in die Vergangenheit, auf das Wort Gottes, natürlich auch die Offenbarung ist Wort Gottes, klarerweise. Ich meine hier einfach zurück in die Vergangenheit, was Gott bisher verheißen hat. Und dann natürlich auch ein Blick in die Gegenwart, die Anwendung für uns. Ja, Blick in die Zukunft. Warum die Offenbarung? Manche fragen sich das wirklich, und auch Luther war etwas verwundert, wie sehr schwierig auch manche Passagen zu sein scheinen und auch durchaus sind und zu verstehen. Aber Gottes Wort wäre nicht vollständig, hätte er nicht auch sich in der Offenbarung offenbart. Es heißt ja die Offenbarung Jesu Christi. Es ist nicht eigentlich die Offenbarung des Johannes, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi. Das ist der Titel, den sich der in diesem Buch drinnen steht. Das sollte Johannes aufschreiben. Und an wen war die Offenbarung gerichtet? Unmittelbar gerichtet. Natürlich an die, die zunächst wirklich verfolgt waren, die am Ende des ersten Jahrhunderts sehr, sehr litten und die brauchten wirklich einen unheimlichen Trost, durchzuhalten, die Ermunterung, dran zu bleiben. Und Gott möchte diesen Verfolgten in besonderem Maß Trost geben. Und wenn wir jetzt gleich die Brücke schlagen zu heute, ja, es werden sehr viele Christen verfolgt. Gott möchte ihnen Trost geben. Er möchte ihnen die Zukunft vor Augen malen, damit sie ja wirklich eine Freude finden, die sie sonst nirgends finden können. Aber gibt es für uns, die wir zunächst einmal jetzt nicht unmittelbar verfolgt werden, einen Grund, warum wir uns mit der Zukunft beschäftigen sollten? Ja, kein Mensch lebt bloß für die Gegenwart. Wir sind Menschen, die eigentlich nicht ohne eine Zukunft leben können. Unsere Vorstellungen sind von der Zukunft geprägt. Die Zukunft, die prägt eigentlich unsere Gegenwart. Wir setzen unsere große Hoffnungen in die Zukunft, mehr oder weniger große. Wir streben einen Abschluss an in der Schule, an der Universität. Andere heiraten, andere kriegen Kinder. Und ja, die Zukunft, die uns erwartet, aus all diesen Dingen heraus, wird einen Einfluss haben auf unsere Gegenwart. Aber die Frage von Gottes Wort her ist nicht nur, was ist die Zukunft, sondern welche Art von Zukunft erwarten wir? Und in welcher Zukunft möchte ich auch leben und wohin investiere ich? Und ja, unser Handeln wird also mit Sicherheit beeinflusst von dem, was wir denken, was in der Zukunft passiert. Wir setzen einen Fuß vor den anderen, um das Ziel, den Berggipfel zu erreichen. Im Moment tun wir das. Und wir glauben, dass es diesen Berggipfel gibt und wir streben das an. Und und unser Denken und Handeln, unser rationales Denken führt in vielen Fällen dazu, dass wir das so tun, dass es sinnvoll ist, auch für die Zukunft. Aber natürlich werden wir auch von der Vergangenheit beeinflusst, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Und das, was uns die Vergangenheit da war, von der Vergangenheit da ist, das hat uns auch geprägt. Das prägt unsere Identität. Und aus dieser Kombination der zukünftigen Erwartung und dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, bringt natürlich uns vielleicht wirklich auf diesen herrlichen Berggipfel. Denn wenn ich das letzte Mal vergessen hatte, genug Essen und Trinken mitzunehmen und auch vielleicht mich nicht so genau orientiert habe, bin ich nicht am Gipfel angekommen, obwohl ich einen Fuß vor den anderen gesetzt habe im Moment. Und bin nicht am Ziel angekommen, weil ich die Erfahrung aus der Vergangenheit nicht mit berücksichtigt habe. Also die Zukunft prägt unsere Hoffnung. Aber aus welchem Grund sollen wir uns jetzt auch mit der Zukunft beschäftigen, die Gott uns geben will? Ja, wir haben auch heute schon viel gehört, was es für eine Herrlichkeit bei Gott gibt. Und wenn wir an unsere Lebensreise denken, sie ist einmalig und einzigartig. Und letztlich wissen wir, es kommt auf den Schöpfer und Vollender an, dass wir an seinem Ziel angelangen. Aber in seiner Liebe zwingt er keinen, den Weg zu gehen, den er vorzeichnet. Gott zwingt keinen in seiner Liebe, den Weg zu wählen, den er vorgezeichnet hat. Aber Gott zeigt uns eine Zukunft, demjenigen, der das möchte, dass wir auch lernen können, uns ausrichten können, Trost empfangen können von ihm und in ihm finden können. Und in diese Situation hinein, derjenigen, die auf dem Weg sind, und wenn wir jetzt Offenbarung 21 anschauen, da ist es schon in der Situation, in der Zukunft, die Erlösten sind da. Und es ist praktisch geschehen. Es ist geschehen, Gott spricht, ich habe vollendet. Gott hat einen neuen Himmel, eine neue Erde geschaffen. Es gibt praktisch keinen Tod mehr, kein Geschrei, keine Schmerzen. Die Errettung ist da, die Gnade ist erfolgt, alle zusammen sind, Braut und Bräutigam sind zusammen. Und auch beziehungsweise ist alles vorbereitet. Und es ist geschehen. Es ist. Und Gott sagt, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, Aleph und Tau im Hebräischen, dieses Bild, Anfang und Ende. Gottes ist in Gottes Hand, Anfang und Ende, Beginn und das Ziel. Wir müssten sagen, A und Z, von A bis Z, ist Gott. Er umfasst alles. Er ist der Autor und Schöpfer, Ursache alles Seins, aber Gott bestimmt auch das Ziel. Gott sagt, ich bin souverän, ich bin perfekt, ich habe die Macht, ich bin. Ich bin Schöpfung, Vorsehung, Prophetie, Geschichte, Fürsorge, Liebe, Gnade, Erlösung, Anfang, Vollkommnung, Herr über Leben und Tod. Dieser Gott sagt, ja, ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Im Vorderen Orient, Wasser war so ein Stichwort, das schlichtweg natürlich Leben bedeutet hat. In einer Gegend, die ja praktisch eine Wüste war, und oder wo viel Wüste rundherum war, da ist es Wasser ein ganz klar, dass es ein Lebenselement ist. Ich möchte jetzt nicht von der Biologie noch weiter anfangen, über das Wasser zu reden, die Bedeutung, was ist eigentlich ohne Wasser kein Leben, sagen wir in der Biologie, aber Gott will geben. Ich werde geben. Ich werde Wasser geben aus einer Quelle und niemand wird dürsten. Aber wir wissen, es geht hier jetzt nicht nur oder eigentlich an dieser Stelle gar nicht mehr um den körperlichen Durst. Es geht um den seelischen Durst. Und was auch so interessant ist hier, dass selbst hier im Himmel, Kapitel 21, dass Gott die Möglichkeit gibt, das ständig zu schöpfen, aber dass man trotzdem noch gehen muss und das holen. Da schaut so ganz danach aus. Ich will geben und umsonst, aus Gnade. Und der bei Gott ist, den wird wirklich niemals dürsten. Und aus Gnade, umsonst möchte er es geben. Gott will geben. Gott wird geben. Und auch wenn hier einiges an Aussagen so geschrieben steht, als ob es noch in der Zukunft wäre, es ist, wenn Gott es gesagt hat, ist es eigentlich auch schon wieder passiert. Und es ist schon geschehen. Aber schauen wir noch mal zurück in die Vergangenheit. Gott hat auch schon gesagt, es ist geschehen, als er die Schöpfung angeschaut hat und sagte, es war gut. Und wir haben heute schon daran gedacht, Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Karfreitag ist das Ereignis, mit dem Jesus den Kampf auf Erden beendet hat. Karfreitag ist das Ereignis, mit dem Jesus seine Mission erfüllt hat, seinen Leib hinzugeben. Und als Folge davon ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Und der Zugang zum Allerheiligsten im Tempel war frei. Und als Zeichen kann man nun in die Gegenwart Gottes treten. Und Jesus hat mit dem Es ist vollbracht die Möglichkeit geschaffen, den direkten Zugang zum Vater zu haben. Jesus selbst sagt ganz eindeutig in Offenbarung 1,11, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und diese Einzigartigkeit Gottes hat sich aber auch schon im Alten Testament ausgedrückt. Steht es nun nicht nur in der Offenbarung, quasi am Ende, sondern zuvor hat Gott in seinem Wort, im Jesaja zum Beispiel 44,6, angekündigt, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr, der Herrscher, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Und er erhebt damit auch natürlich einen Einzigartigkeitsanspruch, dass es gibt keinen Gott außer mir. Das ist natürlich etwas, das manchen Leuten sauer aufstößt, aber Gott stellt diesen Anspruch. Gott stellt diesen Anspruch in Jesus und Jesus stellt sich hier dazu, Jesus ist der Sohn. Und in vielen anderen Bibelstellen sehen wir, und ihr kennt diese Stellen alle. Am Anfang ist das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, Johannes 1. Oder Jesus ist souverän. Jesus ist souverän bezüglich der Schöpfung im Kolosserbrief. Denn in ihm ist alles erschaffen. Oder in Bezug auf das Alte Testament sagt Jesus, bevor Abraham war, bin ich. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin. Und ihr kennt alle die 7 Worte, die Ich Bin-Worte, die sonst Jesus noch gesagt hat. Er ist der, der die Versöhnung geschaffen hat. Wir haben uns heute wieder drüber nachgedacht. Aber Gott hat schon immer, nicht nur in der Zukunft, sondern auch schon in der Vergangenheit gegeben. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Jesaja 55,1: Wohlan, ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Ja, es geht bei diesem Kommen um die Erlösung. Erlösung wird in den Schriften als frisches, lebendiges Wasser dargestellt. Diese Quelle ist frei verfügbar, umsonst. Das heißt, ist von der Gnade Gottes abhängig. Wie schaut das im Neuen Testament aus? Viele von euch kennen natürlich die Begebenheit aus Johannes 4, wo die Samariterin Jesus begegnet am Brunnen. Und ich lese aus dem Kapitel 4, Johannes Evangelium, die Verse 6 bis 10. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten. Diese samaritische Frau hat die Möglichkeit, wenn Jesus zu ihr sagt, gib mir zu trinken, ja, es einfach zu tun, ihm zu dienen. Sie hätte auch die Möglichkeit gehabt, Jesus irgendwie zu ignorieren. Naja, die Juden, ihr Juden, redet ja sowieso nicht mit uns Samariterin. Wieso sollte ich jetzt mit dir reden? Ihr glaubt ja sowieso, dass ihr etwas Höheres seid. Nein, offensichtlich, wenn man Jesus begegnet, kommt man nicht so leicht aus. Und sie hat die Möglichkeit genutzt, ihn dann tatsächlich zu bitten. Nämlich um das Wasser, das er ihr dann verspricht. Sie bittet, bekommt dann aber zunächst eine ganz überraschende Antwort. Eine, mit der sie nicht gerechnet hat. Eigentlich die Gegenfrage: Wo ist dein Mann? Und ich möchte die Geschichte jetzt nicht weiter ausführen, aber was können wir daraus lernen? Wenn Jesus sagt, ich will dir geben von etwas. Ich möchte eine Gabe geben, dann bitte Jesus drum. Bitte Jesus drum. Jesus ist diese Gabe Gottes selber. Er ist dieses Geschenk für die Welt, das gekommen ist, aus eigenem Antrieb heraus, freiwillig. Er hat wirklich frisches, lebendiges Wasser, Quellwasser. Es geht einerseits hier um Erlösung und Jesus hat das anzubieten. Im Gegensatz zu einer Religion oder Religiosität, die Diskussion mit der Frau entspinnt sich ja dann auch über, wo man anbeten soll, weil die Frau eben fragt, ja, wo soll man denn anbeten, auf Gerazim oder in Jerusalem, so wie ihr sagt. Und Jesus sagt, die Anbetung, die wahre Anbetung erfolgt im Geist. Das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, diese lange Auseinandersetzung. Und das ist letztlich die frohmachende Botschaft. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, die das ins ewige Leben quillt. Es ist schon interessant, dass Jesus Mensch geworden ist, um körperliche Bedürfnisse zu haben, wie Durst, hier an diesem Jakobsbrunnen, aber gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen hat, dass wir geistlichen Durst stillen können, wenn wir zu ihm kommen. Und wie kann das ausschauen? In die Gegenwart, in unsere Gegenwart, aber auch in die Gegenwart Gottes. Die Anwendung für uns. Zukunft. Gott ist da. Gott hat alles gemacht. Gott versorgt. Er wird den Dürstenden geben. Er ist der Anfang und das Ende. Vergangenheit. Gott ist da. Er hat versorgt. Er ist der Anfang. Gegenwart. Gott ist da. Er hat alles gemacht. Er ist, ich bin. Und ich werde versorgen. Ja, wir sind auch schon darauf hingewiesen worden, wir bleiben nicht nur beim Kreuz stehen, wenn wir uns auf das Brotbrechen konzentrieren. Wir wissen, er ist auferstanden und erleben eine Freude, verkündigen freudig, dass er da ist. Eine Freude kann man natürlich nicht befehlen, aber ja, freut euch, dass er für euch alles getragen hat. Und jetzt, damals, wie auch heute, sagt Jesus, ich bin es, der mit dir redet. Wenn du Jesus anschaust, so wie diese Samariterin, na, ganz so geht es nicht, weil du hast sie nicht direkt vor dir, sie hatte ihn ja direkt vor sich, dann versuch drüber nachzudenken. Jesus, hat der etwas, könnte das der Messias sein, wie sie dann nachher sagt? Der Messias redet zur Samariterin, der Messias redet heute noch zu dir durch sein Wort. Und er möchte praktisch aus dem Quell des Lebens, des Wassers, des Quell des Wassers des Lebens, umsonst geben. Die zweite Begebenheit, wo Jesus ganz klar sagt, glaubt an mich, ist im Johannes 7. Am letzten, dem großen Tag des Festes, das ist das Laubhüttenfest. Da haben die Juden die Laubhütten aufgestellt. In Erinnerung, dass die Stiftshütte, das Zelt Gottes, unter ihnen war, als sie durch die Wüste gewandert sind. Und Offenbarung 21, das Zelt Gottes mitten unter den im neuen Jerusalem. Und zur Erinnerung an dieses Laub, an diese Tatsache, haben die Juden dann immer Teichwasser vom Teich Siloa gebracht und im Tempel ausgegossen oder geschöpft dorthin gebracht. Und Jesus sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer nicht glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Es ging einerseits um die Erlösung, aber im nächsten Schritt geht es um das mit Jesus, bei Jesus bleiben. Und im Geist zu bleiben. Was heißt das? Den Geist zu bekommen. Mit Jesus haben wir eine große Zukunft. Und wir können zu Jesus kommen. Das ist unser Auftrag. Seine Quelle ist lebendig. Es ist nicht leere Doktrin. Er ist eine Person. Und der Geist, den er geben will und gibt, ist dazu da, dass wir erneuert werden. Und um auch andere zu erquicken. In Johannes 7, 38, das habe ich jetzt leider schon ein bisschen zu früh weitergedrückt, geht es ja darum, dass wir auch andere erquicken sollen. Wir können nicht die zukünftige Stadt bauen, so wie Gott es macht in Offenbarung 21. Gott baut dieses neue Jerusalem alleine. Er ist es, der alle versorgt. Und die vollständige Erfüllung wird in dieser Zukunft bei Gott liegen. Gott selber ist immer die Quelle. Aber wir können nur seine Liebe weitergeben, und zwar die Liebe, die er in uns hineingelegt hat. Damit das weiterfließen darf, Wasser, das übersprudelt. Hier ist eigentlich das Wort Flüsse fast, ja? Mengen von Wasser. Wir können keine neue Stadt bauen, aber wir bauen Frieden und Hoffnung, Peace and Hope und ja, Wohnungen. Wir sollen es ihm gleich tun, offenherzig zu sein, in dem Maße zu wachsen, wie wir mit ihm verbunden sind. Nur so können wir wachsen, abhängig von ihm. Und die Liebe, die wir empfangen, muss und darf weitergegeben werden. Wir können nur Liebe muss handeln, um lebendig zu sein. Gnade nimmt durch Geben zu. Unsere Verantwortung besteht eben darin, zu Jesus zu kommen und zu bleiben. Er gibt die Zusage, dass es zum Überfließen kommt. Und wenn wir wirklich erfüllt sind, dann wird es überfließen, Und wenn wir uns ein Gefäß vorstellen, dass wir voll fließen und es fließt über, dann merken wir, dann haben wir nicht mehr die Kontrolle. Es fließt das Wasser zu den tiefsten Stellen, nicht immer nur zu den höchsten. Es fließt sehr wohl bergauf, wenn wir das Wasser zwingen, dazu bergauf zu fließen durch Pumpen, oder die Sonne lässt Wasser auch steigen, entgegen der Schwerkraft. Aber Gottes Wirken des Geistes geht manchmal zu den tiefsten Stellen, manchmal zu den höchsten. Es muss sich nicht äußern in spontaner Heilung, reden in anderen Sprachen, in Ekstase. Es kann sich äußern in dem, was vielleicht andere als niedrig empfinden, im guten Wort, eine kleine Tat, dem Nächsten Ermutigung geben. In einer Gemeinde wie der unseren gibt es vielleicht sehr oft, und ich kenne das ja auch von mir selber, den Blick auf die vielen Aufgaben, die wir haben. Wir sehen Mangel. Und sehen Mangel, wo einer entstehen könnte oder einer tatsächlich herrscht. Aber sehen wir einander, sehen wir die Menschen, die Geschwister? Vielleicht gibt es einige von uns, unter uns, die sagen, ich werde übersehen. Mich fragt keiner. Haben wir den Mut, nach diesen Ausschau zu halten und auf sie zuzugehen? Ich denke, auch das ist ein Fließen des Geistes. Und auch umgekehrt möchte ich aber auch denjenigen sagen, die den Eindruck haben, sie bedürfen immer nur der Hilfe und können nichts geben. Ich glaube, das stimmt nicht. Denen möchte ich sagen, sie können etwas weitergeben, das, was sie von Jesus geschenkt bekommen haben. Und auch wenn es für sie scheinbar nur ein kleines Rinnsal ist, das sie abbekommen haben oder weitergeben, Gott kann es in seiner Wirkung zu einem lebendigen Strom, einem riesigen Strom werden lassen. Für uns mag es unbedeutend erscheinen. Ja, Liebe üben können wir und sollen wir in verschiedensten Formen, vielfältigsten Formen. Nicht immer gibt es einen Konsens unter uns, was ist wirklich Liebe? Was ist das Beste in einer bestimmten Situation? Aber wir sollen uns wirklich am Wort Gottes orientieren. Was sagt Gott über Liebe? 1. Korinther 13. Ist es gütig, ist es freundlich, langmütig, was ich mache? Ermutigen wir einander in der Gemeinschaft, in den Familien, am Arbeitsplatz, immer wieder von dieser Quelle zu trinken? Und erwarten wir von ihm, dass er wirkt? Unser Auftrag ist eben, immer wieder zur Quelle zu kommen und zu bleiben. Wir haben den freien Zugang. Wir nutzen ihn manchmal nicht. Ich rede von mir. Jeden Tag ist seine Gnade und Liebe verfügbar. Aber suche ihn immer in seinem Wort, im Gebet, in der Gemeinschaft mit Geschwistern, unterstützen wir einander darin. Den Adressaten hat Gott gesagt, unmittelbaren Adressaten der Offenbarung 21, dass sie ungehinderten Zugang zum Segen haben. Und freien, geschenkten Zugang haben. Zugang zu diesem lebendigen Wasser. Jeder Mensch möchte einen Sinn haben im Leben, möchte Aufgaben, die ihn befriedigen. Aber das Wertvollste ist, von Jesus berührt zu werden und auch für andere ein Segen zu sein. Immer daran denkend, es ist nicht, ich bin es nicht, der den Segen gibt, sondern er ist es. Und für den Fall, dass du noch nicht von dieser Quelle getrunken hast, gilt das Angebot auch heute. Jesus sagt, komm zu der Quelle und schöpfe aus ihr. Wie es dann weiter in einem Lied heißt, ich weiß, du bist durstig, ich gebe dir von ihr, von der Quelle, oder ich gebe dir von mir. Ich spüre jede Träne, die im Dunkeln du weinst. Ich möchte dir sagen, dafür starb ich einst. Vertraue dich Jesus an im Gebet. Und wenn du diesen Schritt zur Hinwendung tust, das wurde heute ja schon dazu aufgefordert, lass es uns wissen, damit wir gemeinsam Gott preisen können. Wir können natürlich auch nach der Versammlung reden. Mit denen, die hier vorne sind oder diejenigen, die ein Namensschild haben oder am Infotisch stehen. Beim Namensschild steht außen ein Name drauf, aber es ist Jesus auch drin. Es ist geschehen. Jesus hat alles getan. Gott ist. Jesus sagt, ich bin Alpha und Omega, Anfang und Ende. Gott sagt, ich bin. Ich will dem Dürstenden geben, aus der Quelle des Wassers, des Lebens umsonst. Gott sagt, ich gebe. Ich gebe. Die Zukunft prägt unsere Hoffnung. Wenn wir die Zukunft sehen, in Offenbarung 21, dass Gott gibt, gerne gibt, dann dürfen wir wissen, ja, komm Herr Jesus. Wir haben eine großartige Zukunft in ihm. Amen.